Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Raphael Späth. Schönen guten Abend. Die englischen Fußballerinnen, sie haben es tatsächlich geschafft. Wie schon die Männer letztes Jahr, stehen auch die Frauen im Endspiel der Europameisterschaft, das ja am Wochenende dann im legendären Wembley-Stadion stattfindet. Gerade haben die Engländerinnen gegen Schweden im Halbfinale deutlich mit 4:0 gewonnen. Alle Informationen zu diesem Spiel gibt es dann gleich im Laufe der Sendung. Morgen dann spielen die deutschen Fußballerinnen in ihrem Halbfinale gegen Frankreich, dann aber ohne Angreiferin Clara Bühl, die heute positiv auf Corona getestet wurde. Martina Knief berichtet.
Ausgerechnet vor dem Halbfinale hat die deutsche Mannschaft die Nachricht vom zweiten positiven Corona-Test während dieser EM erreicht. Stürmerin Clara Bühl fällt aus, muss sich das Spiel alleine im Hotelzimmer in London anschauen. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg bezeichnete die Nachricht schlicht und einfach als blöd.
Hat uns das erstmal alle schon ein bisschen stiller gemacht. Und jetzt haben wir dann aber auch schon mit Clara gesprochen und wissen einfach, es ist so. Wir wussten vorher, das kann passieren. Wir sehen das jetzt als die nächste Herausforderung an und werden versuchen, im Turnier zu bleiben, um der Clara ein bisschen Freude zu bereiten.
Jetzt gilt es gegen Frankreich. Ein Duell auf Augenhöhe gegen ein verjüngtes Team der Französinnen, das vor allem mit einer enormen Schnelligkeit auf den Außenpositionen glänzte. Und die DFB-Auswahl hat ebenfalls für Furore gesorgt bei dieser EM. Offensiv wie defensiv stark, mit einem großen Teamgeist ausgestattet. Deshalb gilt für Defensivspielerin Lena Oberdorf vor dem Halbfinale.
Wir haben uns natürlich vorgenommen, alles wieder reinzuschmeißen, die gleiche Intensität zu fahren wie auch zuvor in den Spielen. Ich glaube, wir sind alle fit, wir sind alle bereit, ja, da morgen einfach alles reinzuschmeißen. Und wir haben es analysiert, wir haben unseren Plan. Deswegen werden wir morgen einfach alles reinhauen und dann sehen, was da rauskommt.
Bisher kam ja nur Gutes raus bei der deutschen Mannschaft.
Nur Gutes haben sich auch die Verantwortlichen der deutschen Fußballliga vorgenommen, und zwar im Bereich Nachhaltigkeit. Im Mai hat die DFL verpflichtende Nachhaltigkeitsziele für die Vereine der ersten und zweiten Bundesliga im Männerbereich verabschiedet. Heute hat die DFL dann zum ersten Mal ein Nachhaltigkeitsforum ausgerichtet. Maximilian Rieger war in Berlin mit dabei.
Schon der Ort hat Symbolkraft. Die DFL veranstaltet ihr erstes Nachhaltigkeitsforum im Futorium in Berlin, dem selbsternannten Haus der Zukunft. Die Botschaft ist klar. Die Deutsche Fußballliga nimmt das Thema Nachhaltigkeit ernst. Das betont auch DFL-Chefin Donata Hopfen in ihrem Grußwort.
Wir erkennen, dass wir im täglichen Millionen Menschen bewegen und erreichen und sehen es als unsere Pflicht an, die Verantwortung zu übernehmen, gesellschaftliche Themen in die Zukunft zu tragen und voranzugehen.
Hopfen verkündet außerdem, dass das DFL-Präsidium beschlossen hat, eine Kommission für Nachhaltigkeit zu gründen. Diese Kommission soll in Zukunft die DFL-Gremien und Clubs beraten, um die neuen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen. Die DFL hatte im Mai 39 Mindestkriterien verabschiedet. Unter anderem müssen die Vereine ihren CO2-Fußabdruck messen und einen Nachhaltigkeitsbeauftragten einstellen. Der VfL Bochum hat zum Beispiel eine komplett neue Abteilung für Nachhaltigkeit aufgebaut, berichtet Geschäftsführer Ilja Kenzig.
Was für den VfL Bochum natürlich ein Kraftakt ist und bereiten uns darauf vor, eben diese Richtlinien nicht nur umzusetzen, sondern noch viel wichtiger, darüber zu berichten in einer Form, die verständlich ist und die die Bevölkerung erreicht, so dass es nachvollziehbar ist, was wir tun, weil ansonsten wäre das alles umsonst.
Auch der TV-Sender Sky will sich beteiligen. Der Sender gibt auf dem Nachhaltigkeitsforum bekannt, alle Emissionen zu kompensieren, die bei der Übertragung der Bundesliga entstehen. Konkrete Maßnahmen, um die Emissionen zu senken, müssen die Vereine erst ab der Saison 2024/25 ergreifen. Und sollten sie die Kriterien nicht erfüllen, drohen, bis auf Weiteres, auch keine Geldstrafen oder Punktabzüge. Anna-Maria Haß vom Fannetzwerk Zukunft Profifußball kritisiert daher am Rande des Forums, dass die Ziele nicht ambitioniert genug seien.
Es liegt einerseits daran, dass es lediglich darum geht, Mindeststandards zu erfüllen, die in der freien Wirtschaft ganz normal sind, oder Reportings zu machen, aber nur zu reporten, was passiert, ohne tatsächliche wissenschaftlich fundierte Ziele dahinter zu setzen. Und das ist, was wir sagen, das muss auf jeden Fall passieren. Nicht nur Berichte schreiben, nicht nur reporten, sondern tatsächlich Mindestkriterien und Mindeststandards erfüllen, die wissenschaftlich fundiert sind.
Die Fanvertreter sind mit ihrer Kritik nicht alleine. In den Diskussionen auf den Panels wird klar, dass sich auch Sponsoren konkretere und messbarere Zielvorgaben gewünscht hätten. Und auch der FC St. Pauli, Werder Bremen und Hoffenheim ist das Tempo nicht hoch genug. Sie konnten sich aber nicht gegen die Mehrheit der 36 Profiklubs durchsetzen.
Der Klimawandel hat auch heute schon enorme Auswirkungen auf den Sport. Bestes Beispiel die Weltmeisterschaft der Slalomkanuten, die morgen in Augsburg beginnt. Zum ersten Mal seit 19 Jahren findet dort wieder eine WM statt. Ausgerechnet jetzt haben die Veranstalter aber mit extremem Niedrigwasser im Lech zu kämpfen. Erich Wartusch.
Sie sind inzwischen Hobby-Meteorologen geworden, die Organisatoren der WM. Unter ihnen mit Fabian Dörfler sogar ein Weltmeister von 2005. Er erklärt, warum es ein Zittern bis zum letzten Tag geben wird, ob das Wasser des Lechs für die WM-Strecke ausreicht.
Das Wasser wird abgezweigt und geht eben in Stadtbach zum Eiskanal und so weiter und wird hier einfach den Hügel runterfließen und woanders muss man es hochpumpen. Insofern, wenn uns das Wetter im Stich lässt und zu wenig Wasser im Lech ist, dann können wir nicht pumpen. Das ist dann schade. Dann haben wir ein Problem.
Dem Problem rückte man in Augsburg schon letzte Woche zu Leibe. Schwere Betonblöcke leiten jetzt Wasser vom Trainingskanal für den Nachwuchs in den Eiskanal zusätzlich um. Der Augsburger Sportreferent Johannes Heiß hofft, dass es bis Sonntag reicht.
Funktioniert ja folgendermaßen. Der Halle und sein Team haben hier jetzt den Rückstau installiert, der gewährleistet, dass genug Wasser in den Eiskanal reinfließt, die benötigen 10 Kubik. Und so der Zulauf in Forkensee und der Abfluss gleich bleiben. Und aktuell sieht die Prognose sehr gut aus. Haben wir eben einen gleichmäßigen Zufluss und können damit eben genügend Wasser in die Strecke einleiten, um die Wettkämpfe und das Training wie geplant durchzuführen.
Die Strecke, die zu Olympia 1972 gebaut wurde, ist dadurch besonders nachhaltig, weil sie anders als die meisten Kanuslalomkurse dieser Welt eben nicht durch ein Pumpwassersystem betrieben wird. Doch nachhaltig heißt eben auch die allgemeine Trockenheit, der geringe Niederschlag im Winter im Gebirge. Das alles macht die WM nicht nur sportlich zur großen Herausforderung.
Informationen von Erich Wartusch. Ab Herbst 2023 soll eine neue Streaming-Plattform den Sportrechtemarkt komplett verändern. S-Nation Media heißt das Unternehmen, das dahinter steckt und das jetzt mit der Handball-Bundesliga den nächsten großen Partner an Land gezogen hat. Erik Eggers hat die Hintergründe.
Die neue Streaming-Plattform S-Nation Media will bis 2029 rund 115 Millionen Euro in den deutschen Clubhandball investieren. Ex-Fußballmanager Christian Seifert, der das Medienunternehmen mit dem Axel Springer-Konzern gegründet hat, wollte zwar keine Summen kommentieren, aber er erklärte, das Gesamtpaket sei das größte Einzelinvestment in der Geschichte des deutschen Handballs, das jemals ein Partner zugesagt habe. Die Deutsche Handball-Bundesliga und die Streaming-Plattform hatten sich Anfang Juli auf einen TV-Vertrag für die Jahre 2023 bis 2029 verständigt. Die Lizenzentgelte sollen sich auf rund 60 Millionen Euro belaufen, also 10 Millionen Euro pro Saison. Damit kann die HBL ihre TV-Erlöse mehr als verdoppeln. Für die TV-Produktion der Liga- und Pokalspiele sind etwa 30 Millionen Euro veranschlagt. Zudem kalkuliert S-Nation Media rund 25 Millionen Euro für Marketingmaßnahmen. Seifert bestätigte, dass die Lizenzentgelte und die Kosten für die TV-Produktion mit einer Patronatserklärung von Springer abgesichert würden. Dies sei nichts Ungewöhnliches, da derartige Garantien auch im Fußball an der Tagesordnung seien. S-Nation Media wolle mindestens 200.000 Abonnenten aus den Handballfans gewinnen und perspektivisch auch bei Rechten für die europäischen Wettbewerbe mitbieten. Aber auch für die dritten Ligen und die Handball-Bundesliga der Frauen. Ziel sei es, als eine Art Home of Handball alle Rechte zu bündeln. Liga-Präsident Uwe Schwenker erklärte, auch die aktuellen HBL-Partner Sky und die Deutsche Telekom als Mutterkonzern der Plattform Magenta hätten eine gemeinsame Offerte abgegeben, in einer ähnlichen Höhe. Die Lizenzentgelte hätten aber keine zentrale Rolle gespielt. Vielmehr habe die Liga das Konzept Seiferts überzeugt, die Reichweite deutlich zu erhöhen, indem etwa die HBL-Clubs im Zuge der Nachverwertung selbst Bewegtbilder nutzen dürften.
Informationen von Erik Eggers. Und dann schauen wir nach Frankreich, auf die dritte Etappe der Tour de France der Frauen, die Holger Gerska beobachtet hat.
Was für ein Pech für Liane Lippert. Die deutsche Meisterin kam in der ersten Gruppe über den entscheidenden Berg 15 Kilometer vor dem Ziel. Sie lag an der zweiten Stelle und stürzte dann in der Abfahrt in einer Linkskurve. Damit war die realistische Chance auf den Etappensieg oder zumindest eine Top-Platzierung dahin. Ein ganz bitterer Tag für Liane Lippert. Den hatte Cecilie Uttrup-Ludwig während der zweiten Etappe. Im Ziel der dritten war die dänische Meisterin dann aber die große Siegerin. Sie gewann den Bergaufsprint gegen die Niederländerin Marianne Vos, die damit ihre Gesamtführung erfolgreich verteidigte und im gelben Trikot weiterfahren darf. Am meisten aber jubelte Cecilie Uttrup-Ludwig, die mit vielen, vielen Freudentränen vom größten Tag ihrer Karriere sprach. Nach dem Toursieg ihres Landsmanns Jonas Vingegaard gehen die dänischen Wochen in Frankreich weiter.
Und das war's mit Sport aktuell. An diesem Dienstagabend Ihnen jetzt noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.